Heute mal wieder zu Gast der aufmerksamkeitsstarke Unternehmer und Investor Frank Thelen.
Ja, wir haben ja schon auch wilde Aufmärsche hier. Wir haben, glaube ich, Klimakleber waren jetzt an sich erstmal nicht so schlimm, dass sie aggressiv waren. Aber sie haben auch schon teilweise halt Dinge blockiert, die ich nicht gut finde. Sachen einfach zerstört. Also ich finde schon noch, dass wir teilweise Sachen haben, die ich einfach so nicht super finde, dass die in Deutschland passieren. Also noch machen wir jetzt keine Gedanken um meine eigene Sicherheit. Aber schon gehen wir alle in die richtige Richtung und haben wir einen positiven Attitude. Wollen wir besser werden? Wollen wir friedlicher werden? Wollen wir mehr Sport machen, mehr denken, mehr gute Sachen machen? Oder haben wir immer mehr Pöbel und immer mehr Rangeleien auf der Straße und brennende Autos und sowas? Das sind schon Bilder, die mich besorgen. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Über die letzten Jahre war Frank Thelen öfter hier im Podcast zu Gast, auch auf unseren Events. Und natürlich vollkommen zu Recht, denn er ist für ganz viele Menschen einfach das Symbolbild der deutschen Digitalmenschen schlechthin. Er ist wahrscheinlich der aufmerksamkeitsstärkste von allen in unserer Industrie. Und er polarisiert natürlich auch. Vor allen Dingen aber macht er Dinge. Über all die Jahre hat er verschiedenste Dinge ausprobiert. Zum Teil nicht so erfolgreich, haben wir darüber gesprochen. Zum Teil aber auch sehr erfolgreich. Dabei meine ich jetzt nicht nur die erste Generation Höhle der Löwen, sondern vor allen Dingen auch wirklich tolle Investments, tolle Firmen mit aufgebaut. Aber auch da umstrittene Firmen, auch sehr viel Geld verloren. Und es war mal wieder Zeit, all das so zusammenzufassen, wo er da gerade steht, zwischen den großen Erfolgen, aber auch den wirklich harten Einschlägen. Wir haben über seinen öffentlichen Fonds gesprochen, wo sehr viele Leute auch mit ihm Geld verloren haben. Dazu hat er sich ausführlich geäußert. Und ich weiß ja auch, gerade von unserem Stammgast Pip wird er immer wieder auch öffentlich kritisiert oder ironisiert. Ich habe ein, zwei Kumpel, die mir regelmäßig schreiben, wenn Frank Thelen wo auftritt. Und ich sehe auch die Kritik, aber ich finde auch, der Frank setzt sich ein, der tut was, der macht was. Aber ich habe nichts gefunden, wo ich sage, okay, hier wurden wirklich Grenzen übertreten, die man nicht übertreten darf. Er hat, wie gesagt, viel probiert, viel selber auch verloren, aber auch für andere Leute Geld verloren, vollkommen klar. Aber er macht halt auch Dinge und ist wirklich offen und ehrlich bemüht. Man muss nicht alle Meinungen von ihm teilen. Tue ich auch nicht. Ich finde es trotzdem interessant und bereichernd, ab und zu mal seine Sicht zu hören. In dem Sinne direkt rein ins große Frank Thelen Update. Auf geht's! Hi Frank.
Ja, Philipp. Danke, dass ich hier sein darf.
Hab ja gerade schon mal live, glaube ich, oder?
Nee, wir waren, das ist aber lange her, weiß ich nicht, einige Jahre. Und ich wollte einfach dir mal sagen, krass, was ihr aufgebaut habt. Ich bin ja gerade reingelaufen und habe das alles erlebt, habe natürlich die ganzen Leute direkt interviewt, ja, was geht hier ab und so. Und echt einfach krass, wie sich OMR und dein Unternehmen entwickelt hat. Du hast ja auch mittlerweile eine breitere Geschäftsführung. Tiefen Respekt. Ich weiß, wie schwer das ist, so viele Leute, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, wie viele, zu managen darf ich. Also über 400, crazy shit. Sehr schön nochmal heute hier zu sein.
Ja, vielen, vielen Dank. Also wir sehen uns ja regelmäßig am Festival. Und hier und da mal in der Szene, aber genau, lange nicht mehr hier in Hamburg. Ein Insofern freue ich mich. Und es gibt viel zu erzählen. Also ich meine, bei dir auch, glaube ich, seit wir das letzte Mal Podcast gemacht haben, auch Auf und Abs, ne? Muss man sagen. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, womit beschäftigst du dich am meisten? Was treibt dich um? Was ist so dein Fokusthema gerade?
Ja, das, was sicherlich auch viel in der Öffentlichkeit jetzt bekannt ist, ist der Fonds. Wir haben ja, nachdem wir Venture Capital, wo man im Privaten investiert, in die Gesellschaften, haben wir uns entschlossen, das auch im Aktienmarkt zu machen, öffentlich zu gehen. Und das der Nachteil und der Vorteil davon ist, dass das sehr visibel ist. Das heißt, man weiß einfach wirklich auf Tagesbasis, in was hat das Team da investiert und wie gehen die Kurse rauf und runter. Und wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns auf Technologie, auf kleinere Technologie, eben nicht die Amazons und nicht die Apples, sondern die Technologie dahinter, haben da die Kompetenz und machen das. Und dann haben wir einfach in der Zeit investiert, wo dann auf einmal die Zinsen aus einem Makrothema raus, weil wir eine hohe Inflation haben, sehr stark angestiegen sind. So stark angestiegen sind wie seit 40 Jahren nicht mehr. War das Ergebnis, was wir ja mittlerweile auch in der Venture Capital und Startup-Industrie gesehen haben. Das Geld ist sehr teuer geworden und damit sind diese Kurse der Aktien sehr stark gefallen. Im Venture-Capital-Bereich versucht man das noch so ein bisschen zu überdecken, indem man eine dreifach Lick-Pref oder sowas drauflegt, um zu sagen, lass mal versuchen, den alten Preis lange zu halten. Aber auch da natürlich die Multiples, nach denen gemessen wird, also ein Umsatz, sind total zurückgekommen. Und deswegen ist unser Fonds erstmal relativ stark gefallen, in der Spitze um minus 50%. Also natürlich ein sehr, sehr schwieriger Start. Und das gab dann auch eine Menge erstmal Gegenwind und Kritik. Das war sicherlich sehr schwierig. Aber wir bauen da in Ruhe weiter. Wir bauen das Team auf. Ich war nie bullischer als jemals zuvor, weil ich sehe, wie stark die Unternehmen sind und wie jetzt wieder das Ganze irrational unterbewertet ist. Vorher hatten wir sicherlich auch eine gewisse Hype-Phase und da arbeiten wir uns jetzt langsam und gut durch.
Sag mal, in absoluten Zahlen, ihr hattet, glaube ich, einen Fonds geraced zu Größenordnung 200 Millionen?
Nee, also du raced gar keinen Fonds.
Eingesammelt.
Genau. Es geht da auch anders. Du meldest den quasi an. Bei der BaFin, das ist ja alles hochreguliert. Und dann musst du, glaube ich, musst du nicht mal. Das wollen nur die Partner und so im Hintergrund dann sehen. Das sagt man normalerweise, 10 Millionen muss man da reinlegen, so in der Industrie. Aber da gibt es auch keine Regelung für. Und dann haben wir 140 Millionen Kapital eingesammelt, extern, aber auch mittlerweile über 15 Millionen von mir, die da auch von meinem eigenen Geld drin sind. Und sind damit dann, haben aus so einer Fondsboutique, es gibt ja die Großen, die DWS, die Jens Ehrhardt, die Großen, und die anderen nennt man so Boutique, das sind kleinere, unabhängige Player, die auch nicht an der Bank dranhängen, haben wir sicherlich einer den schnellsten und besten Starts von so einem neuen Fonds hingelegt in der Industrie.
Okay, also von der Größe, ne? Dann sind aber aus 140 Millionen dann aufgrund dieses Momentums oder dieser Entwicklung, dann sagst du ungefähr 70 geworden.
Genau, es sind noch mehr. Jetzt sind wir, ich glaube, bei knapp 90, was wir an der Management haben. 90
Millionen. Okay, und das ist aber sozusagen dann immer eine Mischung aus Wertverlust in dem Falle und neuen Zuflüssen, die aber trotzdem kommen.
Genau, und es haben natürlich nicht alle am Peak investiert, sondern es haben ja auch Leute später investiert als der Fonds. Eine Tranche zum Beispiel ist bei 25 Euro gestartet, dann haben wir Leute auch bei 20 und bei 18 und bei 17 und bei 16 investiert und genau.
Aber sozusagen, man sagt ja immer Skin in the Game, das finde ich, gibt immer eine gewisse Vertrauensbildung oder eine gewisse Ehrlichkeit, zu der zwingt das. Und wenn du sagst, 15 Millionen hast du da reingelegt, dann wurden daraus dann auch für dich, was ja hart ist, dann 7 oder 8 oder so.
Ja und nein, also zum großen Teil schon. Ich habe einen ganz großen Teil direkt zum Start investiert, weil ich auch dem Team zeigen wollte, dass ich dahinter stehe. Aber wir hatten danach nochmal Rückflüsse aus dem Venture Capital Geschäft und die habe ich dann auch, wie man so sagt, Dollar Cost Average, also dann später investiert. Aber insgesamt habe ich natürlich einen großen Verlust, also aktuell auf der Position auf jeden Fall. Und genau, das Skin in the Game ist absolut da. Auch meine Frau, Familie, Freunde, Partner sind dort investiert und wir machen das sehr langfristig und sehr ernsthaft betreiben wir das Ganze. Wir sind da wirklich alle voll mit dabei.
Ist denn, ich meine, so komisch das klingt in der heutigen Zeit, also ich lege dir jetzt mal den Ball hin, wahrscheinlich wirst du sagen, aber also bitte um ehrliche Antwort, wenn man jetzt sagt, 50% Verlust, ist ja vielleicht noch nicht mal so schlecht. Also ich meine, es gibt ja viele Titel, ich hatte vor kurzem mit dem Tarek gesprochen, der ist im E-Commerce-Bereich ziemlich gut, in seiner Peer Group, hat aber auch, glaube ich, über 50% verloren seit dem IPO in dem Falle. Und er sagt, da gibt es bei ihm in der Peer Group Firmen, die haben teilweise 90% Wertverlust seit ihrem Höhepunkt zumindest.
Das ist der Durchschnitt. Goldman, so eine Investmentbank, die baut eine... eine sehr, sehr große Investmentbank, also das ist eine sehr breite Zuhörerschaft, was sehr, sehr gut ist. Deswegen genau, es ist eine Investmentbank, die, glaube ich, sehr anerkannt ist. Die hat ein Basket gebaut von non-profitable Tech. Also Tech-Unternehmen, die an der Börse sind, aber nicht profitabel sind. Die sind im Durchschnitt bei minus 90% aktuell. Deswegen, genau, wir sind eigentlich von dem, weil wir nun mal da sind und wir timen auch nicht und wir verschieben auch nicht, sondern wir sagen, wir investieren nur in Technologie in einer etwas früheren Phase. Die Unternehmen sind schon stabil, haben aktuell mindestens 2 Jahre Cash Runway und so weiter, aber trotzdem würden wir jetzt auf einmal nicht, weil wir es gut finden, in eine Amazon investieren, sondern unsere Strategie
bleibt. Aber Tesla schon, oder?
Da ist es eine Ausnahme, genau, da muss ich gleich erklären, warum. Aber das ist das, wo wir investieren, und wenn man in so ein Non-Profitable Tech reinguckt, wir haben auch profitable Unternehmen, dann sind die bei -90%. Das heißt, eigentlich, genau, sind wir sogar im Markt noch relativ gut durchgelaufen, was aber immer noch schlecht ist. Also absolut, es tut mir auch leid für alle, die da investiert haben, also mit mir. Ich glaube, langfristig wird das sehr gut funktionieren. Aber ich bin da auch sehr, sehr dankbar, dass wir keine Abflüsse, sondern sogar Zuflüsse haben und uns da die Anleger weiterhin vertrauen. Also die Marke, ich meine, aus dem Tarek, den du ja sehr gut kennst, wenn du seinen Aktienkurs, den ich jetzt nicht genau im Kopf habe, aber der wird wahrscheinlich auch richtig, richtig verloren haben, obwohl ja. So ein Unternehmen, wenn du mit ihm sprichst, sich wahrscheinlich gut entwickelt.
Ja. Also das ist zumindest stabil und da keine, aber die haben jetzt operativ auch Themen, glaube ich. Achso, okay. Alle haben ja die großen Läger voll sozusagen. Ich glaube, About You ist da keine Ausnahme. Ja. Aber nicht ansatzweise so.
Die spiegelt nicht den irrational oder sehr starken Abverkauf da. Deswegen glaube ich auch, ganz wichtig, weil man immer, wenn man über Aktien und so weiter spricht, das ist natürlich keine Anlage, Beratung oder Empfehlung. Ganz wichtig, weder von dir noch von mir. Aber aktuell sehe ich schon auch, ich bin ja sehr lange schon auch Tech-Investor, was wir gerade an Bewertungen sehen und Multiples ist schon sehr, sehr attraktiv. Das heißt, ich freue mich eigentlich auf die nächsten Monate. Wir hängen aktuell an der Makronadel, das heißt also, was sagen die Zentralbanken? Haben wir einen weiteren Krieg? Und diese Themen sind aktuell ausschlaggebend. Unsere Unternehmen in dem 10xDNA-Portfolio, die liefern herausragende Zahlen. Gerade jetzt Oskar kam vor einigen Stunden raus, Hims war gestern.
Oskar ist die Versicherung.
Oskar ist Versicherung.
Und war der Gründer auch vor einigen Monaten hier im Podcast?
Ja, und groß.
Mario, ist das Mario?
Ja, Mario, genau. Großartige Zahlen geliefert. Jetzt weiß ich nicht, wie die Aktie jetzt heute reagieren wird. Aber genau, also den Unternehmen geht es eigentlich richtig, richtig gut. Aber der Markt sagt gerade, kleiner Tech, den will ich nicht. Und jetzt muss man halt gucken, hat man den Mut, da zu investieren? Dann ist das auf jeden Fall, fühlt sich das nach einer historischen guten Chance an.
Okay. Sag mal, so ein bisschen Persönliches berichtet, wenn man so eine Entwicklung hat und auch mit dem Geld von Anlegern arbeitet, was war so der Worst Moment für dich? Also gab es Leute, die bei dir zu Hause vom Haus gewartet und sagen, Mensch Frank, das sind meine Urlaubspläne gewesen oder meine Rentenpläne gewesen, die jetzt den Bach runter sind? Oder gab es Momente, wo du dachtest, was habe ich hier getan? Oder sagst du, naja, am Ende können wir mit allem umgehen?
Das war wirklich sehr, sehr, es war eine herausfordernde Zeit für mich. Und ich habe immer zum Start des Fonds und auch heute immer noch gesagt, Achtung, das ist ein volatiles Produkt. Ich habe immer diesen Satz genommen, das ist das falsche Produkt, wenn man größere Weihnachtsgeschenke kaufen will. Also, dass man kurzfristig anlegt. Das ist ein Produkt, das braucht Zeit. Und deswegen habe ich nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich glaube, was für mich so ein bisschen bedrückend war schon, und das ist nach den ganzen Erfolgen, die ich vorher hatte, aber dann vielleicht auch fair enough, ist, wie hart einige Leute und Redakteure das dann genutzt haben, um Frank Thelen jetzt auch mal ein bisschen niederzuschreiben. Ja, das war schon, weil das war dann halt ablesbar, das sah dann ein bisschen dumm aus. Da hat keinen mehr interessiert, wie performen andere Fonds, wie ähnliche Strategien machen, sondern da wurde dann geguckt, jetzt nutzt man das mal aus. Und das war ein bisschen, das war schon stressig. Genau, das hat mich manchmal auch geärgert, aber da bin ich jetzt, glaube ich, auch drüber hinweg.
Du hast in der, sag mal vielleicht ein paar Worte zum Portfolio. Was hat denn am meisten, gibt es denn Firmen, die das Portfolio oben halten, also diese Performance gepusht haben, also die jetzt trotz all der Negativentwicklungen gut gelaufen sind oder auch zahlenmäßig gut gelaufen sind?
Ja, also zum Beispiel im ersten Halbjahr jetzt diesen Jahres haben wir auch 60% hat der Fonds mal zugelegt. Also wir haben nur eine gute Performance gezeigt, da waren wir einer der besten Fonds. Jetzt kam dann doch wieder, die Zinsen blieben länger als gedacht, also die Zinshöhe und dann geht es auch wieder runter. Also wir haben öfters mal auch gezeigt, dass wenn man einfach mal nur einen Stillstand im Zinsumfeld hat, dass wir dann, glaube ich, da ein sehr gutes Portfolio haben.
Welche sind ein paar Firmen, so, die das dann vor allen Dingen gepusht haben?
Ich glaube, also insgesamt haben wir noch Verluste, aber eine Oskar läuft, glaube ich, sehr gut. Wir haben auch schon wieder Unternehmen verkauft sogar, weil wir haben investiert frühphasig und die haben wir dann, sind wir dann rausgegangen. Auch ein Shopify zwischendurch haben wir einen guten Uptick mitgenommen. Ein Palantir läuft herausragend. Also, aber nochmal, noch wichtiger ist für mich, wie die sich intern entwickeln und da zeigen die gerade wirklich sehr viel Stärke.
Okay. Und gibt es ein, zwei Positionen, wo du sagst, boah, da haben wir richtig Pech gehabt mit der Position?
Nee, ich glaube, was zum Beispiel der Krypto-Crash, wir haben ja auch so 5% Krypto-Exposure, da war sicherlich Bitcoin teilweise, aber die sind jetzt auch wieder auf 30, glaube ich 35 wieder hoch und Ether. Das war sicherlich schwierig, aber nee, insgesamt.
Okay. Also gleichzeitig hast du aber in der Venture-Welt ein paar Erfolge gehabt, ne? Also ich glaube, den größten Win aller Zeiten, hatte ich jetzt gesagt, müsste für dich Y-Food gewesen sein.
Das mag so sein.
Kannst nicht drüber sprechen.
Ja, genau. Also das ist verrückt, wenn man sich DHDL anschaut, was ja auch oftmals kritisiert wird. Wir haben da wirklich mehrere hundert Millionen Umsatz nur aus unseren DHDL-Startups, die wir generiert haben. Also so ein, was wir teilweise auch verkauft haben und teilweise nicht verkauft haben. Das ist monetär ein richtig toller Erfolg gewesen und muss ich auch ganz fairerweise sagen, weil unser Venture Capital Portfolio, das kann ich ja gerade auch nicht verkaufen. Da machen wir auch Tech. Das heißt, jetzt sind gerade keine großen Tech-Exits. Wir haben jetzt mal LeanIX an SAP gesehen aus Bonn, aber das war halt eine reine, der war ja auch bei dir da, André. Das war sozusagen Zufall. Generell sind nicht besonders viele Exits gerade. Und da konnten wir halt jetzt mit den Food-Portfolios wirklich schöne Liquidität generieren, die wir dann jetzt in einem Tech-Markt platzieren können. Es war super, dass wir es gemacht haben. Trotzdem, ich bin raus aus DHDL und wir machen kein Food mehr, aber es war sehr toll.
Okay, aber die beiden größten, also Ankerkraut, haben wir schon mal gesprochen, glaube ich, und das war ja ein erfolgreicher Exit für dich, sehr erfolgreich, ne?
Ja.
Und dann Y-Food, da ist jetzt ja zumindest Nestlé die Hälfte gekauft oder sowas, ne?
Das habe ich auch gelesen, dass da, glaube ich, das. Und Y-Food ist einfach ein tolles Unternehmen. Also was die geschaffen haben.
War doch
hier
zuerst vor einigen Monaten oder Anfang des Jahres, hätte ich jetzt gesagt, Größenordnung, waren die hier. Und da läuft es jetzt, glaube ich, Richtung 200 Millionen Umsatz oder sowas. Also
vielleicht sind sie auch schon darüber.
Ja. Und du bist da sozusagen dann zu diesen damals im Fernsehen, sind da teilweise die Einkaufspreise ganz attraktiv, was man so im Nachhinein sieht. Also
das war öffentlich, ja.
Ich glaube, die war für 22% für 200.000 Euro oder sowas.
Das war sehr gut. Wir haben auch mit angepackt, ne? Also wir haben ja auch dann, das ist ja unser Ding, wir gehen ja dann wirklich mit zum Rewe, mit zum Edeka. Also wir bauen ja die Unternehmen mit auf. Das haben wir schon auch sehr gemacht und deswegen haben wir auch in unserem Food-Portfolio so viel, selbst ein Litzer, also wirklich vieles erfolgreich geworden.
Ist jetzt sag mal, die größten aber Ankerkraut und Y-Food, oder habe ich das übersehen?
Es gibt noch ein größeres, was aber nicht direkt DHDL ist, so ein bisschen Air Up, weil es auch zu der Zeit war und wir da auch in den Handel reingelaufen sind und so, aber das war nicht in der Show. Genau, aber das würde ich dann sagen, das ist nochmal deutlich erfolgreicher als ein Y-Food.
Wow, wirklich?
Vielleicht. Also ich glaube, die sind sehr, sehr gut.
Ja. Aber ist das für dich dann mittlerweile, sind ja dann diese drei Investments life-changing nochmal? Oder also jetzt größer als deine initialen Investments, die dich in die Show reingebracht haben wahrscheinlich sogar?
Ja. Also auf jeden Fall, das ist sehr, sehr groß. Wir haben natürlich im Tech-Bereich, da können wir vielleicht auch gleich drüber sprechen, auch gerade noch größere Sachen laufen. Aber genau, wir haben jetzt erstmal keine Liquiditätsprobleme. Okay. Ja, da lachst du, aber du, wir haben ja Venture Capital aufgebaut. Ich habe mein erstes Unternehmen verkauft, dann sind wir da reingelaufen mit dem eigenen Geld. Dann hatten ein paar Freunde wie Christian Reber ein bisschen mit angepackt. Aber wir waren auch zwischendurch echt wieder ein Liquiditätsproblem, weil wir haben keinen Cashflow. Also wir haben nichts, was uns jeden Monat oder jedes Jahr Geld reinspielt. Und wir hatten zwei, drei Jahre, weiß ich noch ganz genau, wo wir wirklich geguckt haben, wie wir das alles wieder finanzieren, weil du brauchst ja auch dann neues Geld, um neue Investments zu machen. Und ich mache das ja mit dem Marc Sieberger und Alex Koch seit Dekaden zusammen. Und da haben wir auch wirklich schwierige Zeiten gehabt, wo das Unternehmen und so alles eigentlich ganz gut lief. Aber du hast halt im Venture Capital, wenn du keine großen LPs hast, die wir nicht haben, läufst du manchmal, wenn du dann auch Unternehmen nicht verkaufst, echte Liquiditätsprobleme wieder rein. Egal wie reich du bist auf dem Papier.
Aber du hast ja auch, und das ist, glaube ich, irgendwie auch ein Trick von dir gewesen, der am Ende dann clever war, ja auch bei dir die Chance in der Show genutzt, nicht nur eigenes Geld zu investieren, sondern im Hintergrund aus einem Fonds zu investieren.
Es war schon meistens unser Geld. Wir hatten nur zwei Leute dabei. Das eine ist der Christian Reber, mit dem wir Wunderlist gemacht haben. Und enger Freund, Pitch heutzutage und viele andere Dinge. Interface, hat er gerade ein VC gegründet und noch einen anderen lokalen, sehr erfolgreichen Unternehmer und das war's. Aber es war hauptsächlich immer unser Geld und jetzt in der aktuellen Generation ist es zu 100% unser Geld. Also wir haben nicht bedeutende externes Kapital und aktuell gar keins mehr.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Okay, das heißt Tech-Portfolio, was du jetzt hast, da sind ja auch Sachen drin, jetzt, also ein Central ist, glaube ich, relativ groß, irgendwie ist das Sequoia eingestiegen.
Ja.
Läuft das weiter gut?
Also wir sind da schon sehr, sehr zufrieden, was da passiert, aber auch da, du hast gerade Central genannt, das ist natürlich ein Software-as-a-Service-Business, wie B2B, wie ein Personio, und das hat auch ein sehr, sehr viel Kapital auf dem Konto, hat toll geraced, Sequoia, Tiger, in einer unfassbar tollen Zeit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was das Unternehmen heute genau wert ist, das weiß halt keiner. Das weiß auch ja selbst bei einem Stripe oder so, die jetzt in die Börse gehen, keiner. Weil der Markt hat sich ja adjustiert. Ich glaube, Central ist eine herausragende Software. Das Unternehmen wächst sehr stark. Wir haben gerade übrigens einen Partner von uns da zum CEO gemacht, der da mit eingestiegen ist. Also wir kümmern uns sehr stark um das Unternehmen. Alex Koch, mein CTO, ist da Co-CTO, baut die Technologie mit. Das Unternehmen entwickelt sich operativ und von den Umsätzen sehr gut. Ist das heute jetzt noch 1 Milliarde wert? Das wird der Markt jetzt beantworten, wenn mal wieder die nächsten großen Unternehmen machen. Also was sind die neuen Multiples auf Software-as-a-Service-Industrie? Das findet sich ja gerade. Wir haben aber auch sowas wie ein Lilium. Da kann man natürlich den öffentlichen Preis ablesen. Das ist eher gerade sehr runtergegangen, wobei das Unternehmen sich herausragend entwickelt. Auch das hier keine Anlageberatung. Wir haben ein unfassbar starkes Satellitenunternehmen, was Cashflow-positiv ist, wo wir in Sofia krasse Satelliten und eigene Technologien bauen. Also wir haben echt gute Sachen im Portfolio.
Okay, aber das ist dann wirklich euer privates Geld, wenn wir da investieren?
Ja, genau. Also jetzt zum 100%, aber auch schon immer zum ganz, ganz großen Teil unser
Geld.
Aber
die Highlights, sagst du dann, sind irgendwie Central, Satelliten in Sofia, sind Lilium nach wie vor noch? Oder
ja, so? Lilium, glaube ich, also das genau kann man ja den Börsenpreis gerade ablesen, aber ich glaube insgesamt, das Unternehmen ist aktuell nicht korrekt bewertet. Das ist meine persönliche Einschätzung. Das wird erfolgreich sein und dann wird's auch kann es auch viele, viele, viele Milliarden wert werden, weil es einfach die Industrie neu definiert. Das Satellitenunternehmen, wir haben gerade ein Krebsmedikament, was echt auf einem sehr guten Weg ist. Das kann ich selber natürlich nicht einschätzen. Ich bin kein Biologe. Wir haben diese Biologen und da sind, glaube ich, sehr gute Leute an Bord. Aber so wie ich das höre von den Experten, gibt es da wirklich eine Chance auf einen guten Durchbruch. Wir haben Roboter, da ist ja auch Sequoia eingestiegen. Wir haben wirklich einen Kraftblock, da haben wir gerade eine große Runde sogar in einer schwierigen Zeit geraced, einen Energiespeicher. Wir machen echt Deep Tech, verrückte Missionen. Und bisher sind sehr, sehr wenige davon kaputt gegangen. Wir machen 2 maximal im Jahr und kümmern uns enorm eng um die Unternehmen. Und das ist, glaube ich, unsere Magic Sauce.
Aha. Jetzt, wenn man das so hört, also Food-Portfolio eigentlich fast abverkauft in großen Teilen.
Könnte, ja.
Dann die öffentliche Aktivitäten rund um 10x DNA, was man auch sehen kann. Da sagst du irgendwie 15 Millionen, jetzt Größenordnung vielleicht irgendwie 7 und 8 von deinem Geld da drin. Und dann den Tech-VC. Das heißt, das Food-Geld ist dann alles, fließt alles in Tech oder hast du noch eine andere, machst du andere Anlagen oder so?
Nein. Ich bin wirklich pure 10x DNA, also das ist mein Geld mit aller Volatilität und Venture Capital. Das ist wirklich das, wo ich mein Geld habe.
Aber das heißt, dann ist das Portfolio Venture Capital wahrscheinlich nochmal deutlich mehr wert als jetzt das öffentliche Portfolio.
Du, wir sind gerade, fragt die großen Florian oder wie auch immer, die großen VCs, was ist gerade das Portfolio wert? Da muss man einfach fairerweise sagen, das wissen wir nicht. Ich glaube, das wäre nicht in Ordnung zu sagen, ich weiß jetzt genau, was mein Portfolio wert ist, weil wir in eine Welt reinkommen, wo Dinge anders gepriced werden. Aber genau, insgesamt ist das VC-Portfolio sicherlich sehr, sehr viel mehr. Ja, viel
also
mehr
wir wert. Reden dann jetzt, sagen wir mal, wenn man mal vorsichtig kalkuliert, trotzdem von irgendwie 100 Millionen plus Paper Money?
Ich denke ja. Also
das ist ja schon für jemanden, der das sozusagen alles am Ende selber gemacht hat, irgendwie so. Du hast jetzt ja nichts geerbt oder nichts irgendwie. Wenn das dann so wäre und das dann eines Tages liquidierbar wird oder im Sinne, ne, daraus Cash generieren könntest, ja. Das schon gibt es jetzt ja nicht so viele, die das irgendwie für sich erzeugt haben. Ne?
Ja, und ich glaube auch, dass da noch, also Das wäre schon eher ein depressiver Wert. Genau, ich glaube, da geht noch deutlich mehr. Und ich habe jetzt ganz klare Commitment abgegeben, immer 95% zurück zu investieren. Also, dass ich da wirklich auch in Tech rein investiere wieder, weil mir blutet halt das Herz, wenn ich sehe, Procyon heißt das potenzielle Mittel gegen Krebs, dass das Team immer noch mehr Geld gebrauchen könnte, um schneller in der Forschung voranzukommen und wir in Deutschland so wenige Leute haben, die wirklich dann noch Kapital bereitstellen. Wir haben jetzt bei Aleph Alpha mal gesehen, 500 Millionen, super, von Bosch, SAP und der Schwarzgruppe, super. Aber wir brauchen eigentlich mehr Leute, die dann eben mal 100 Millionen in wichtige Themen wie in Lilium und so weiter investieren können. Und deswegen, ja, ich hoffe, dass es deutlich mehr ist und auch noch deutlich mehr wird, damit ich das Geld zurückgeben kann und wir gewisse Impulse setzen können. Weil wir werden schon auch immer weiter abgeschlagen von USA und China. Und das ist meine Mission, auf der ich bin. Und jetzt war es mal mit der Bewertungskorrektur, die ja in allen VC-Portfolios stattgefunden hat, war es ein kleiner Dämpfer, aber der gehört dazu.
Im Nachhinein, wenn man jetzt sieht, was du da in Text sozusagen im Hintergrund eher machst, würdest du diesen 10x-DNA-Fonds, diesen öffentlichen Fonds nochmal machen?
Ja, das ist einfach zu gut. Also ich glaube daran, dass das exakt die richtige Strategie ist. Warum? Wir erweitern unser Freigeist-Team um weitere Physiker, Chemiker, Biologen. Wir bekommen dadurch einen Continuous Cashflow rein, wenn wir dann mehr Assets under Management bekommen und können damit eben nicht wie beim VC, wo man manchmal, wenn man dann doch wieder alles in den Markt gehauen hat, in gute Unternehmen, auf einmal sagen, wie finanziere ich eigentlich das große Team hier? Und da eine Stabilität zu haben und zu sagen, wir können uns diese ganzen herausragenden Köpfe sauber leisten, durchfinanziert. Sie ergänzen sich übrigens, was ich auch, die Teams, sie sitzen ja bei uns in einem Büro in Bonn, beide zusammen. Und wie viel die schon voneinander gelernt haben. Wir haben in der Seed-Phase uns Batterietechnologie angesehen, sind dann zu Shinji, das ist unsere Chemikerin, rübergegangen, die gerade im Public Market Batterien macht. Und diese ganzen Learnings, die wir da hin und her bringen, sind viel größer als gedacht. Von daher, ja, ich würde es genauso wieder machen. Und ich glaube, dass das alles noch ziemlich erfolgreich wird. Auch wenn es gerade natürlich durch eine schwierige Zeit läuft.
Okay. Also du hast auch die Rückschläge deiner persönlichen Brand, wenn man so will, nimmt man den Kauf dann?
Scheiße und drauf. Also ich meine, ich weiß, dass manche denken, ich gehe ganz gerne ins Rampenlicht und so, aber das ist so sekundär. Also man kann das nutzen und ich glaube, ich nutze es auch hoffentlich ganz effektiv für unsere Unternehmen. Du hast ja auch eine Bekanntheit, du weißt ja, was man damit alles machen kann. Aber ob jetzt irgendwie ein paar Memes von mir auf TikTok laufen, das ist nicht wirklich wichtig.
Okay. Wenn man dich beobachtet, weiß man, jemand, der dich inspiriert, den ab und zu gibt es ja auch so die Analogien, Elon Musk hat auch nun sehr turbulente Jahre hinter sich eigentlich. Bist du da nach wie vor uneingeschränkt, begeistert? Wie siehst du ihn?
Ja, er ist der größte Unternehmer, den es jemals gab. Er liefert ab. Er kann was, er packt an. Wir sehen das jetzt gerade, dass ein Wettbewerber zu OpenAI innerhalb von 4 Monaten gestartet hat, der noch nicht auf der aktuellen Vierer-Turbo-Version ist, aber da sicherlich bald rankommt. Menschlich tut er mir, also ist es halt einfach nicht glücklich. Die, weiß nicht, 5. Frau und kein Haus und also keine Wohnung, kein Zurückziehen, sondern wirklich immer nur voll im Feuer. Ich glaube, er will das so haben. Ich finde die Biografie, die du auch gelesen hast, sehr, sehr eindrucksvoll.
Also
und sehr, sehr
Walter Isaacs im Buch, ja.
Ja, sehr, sehr eindrucksvoll. Und auch, ich habe dann viele Interviews mit Walter mir angehört, um zu gucken, wie spricht er bei Ihnen. Und er hat gesagt, keiner hat mich jemals so nah an sein Leben rangelassen wie Elon. Das heißt, diese Biografie scheint auch wirklich authentisch zu sein. Und sie zeigt nochmal sehr gut, wie er halt tickt. Und ich glaube, das ist schon für mich ein absolutes Vorbild im Unternehmertum, nicht für mein Privatleben. Bin sehr glücklich verheiratet mit der ersten Frau und wollte das auch sozusagen nach Hause führen, also wollte dann mit ihr sterben. Da habe ich andere Werte, anderen Weg und so, aber unternehmerisch ist das schon wirklich großartig. Und ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen das neue Model 3 Highland bekommen. Und einer der Nachteile von Tesla war, sie hatten die beste Batterie und so weiter, beste Technik, Software und so weiter. Aber die Dinger haben schon immer noch ein bisschen geklappert, muss man einfach sagen. Trotzdem, glaube ich, war es das beste Auto und ich bin es lange und gerne gefahren. Aber sie waren, wenn man die Tür zugeschlagen hat, gewisse Dinge, die waren einfach nicht auf Top-Notch verarbeitet. Jetzt, das Model 3 Highland ist angekommen. Das ist so perfekt verarbeitet und da klappert gar nichts mehr. Was mich so freut, weil er hat es also jetzt geschafft in der Produktion und er baut ja auch noch profitabel. Was, wenn man sieht, wie viel Ford und andere pro Auto verlieren. Das heißt, er hat da wieder wirklich was erreicht, was enorm war. Also nicht nur das beste EV, sondern jetzt auch ein herausragendes Auto, also mit Spaltmaßen und so weiter, profitabel zu bauen. Tiefen Respekt, also als Unternehmer. Wir schießen ja auch unsere Satelliten mit SpaceX hoch mit ihm. Ich habe immer wieder den ein oder anderen Anknüpfungspunkt auch da. Ja, wirklich eindrucksvoll.
Aber die ganze Twitter-Entwicklung, das...
Was?
Also die Übernahme ist zu 44 Milliarden, die jetzt in manchen Büchern vielleicht noch 8 Milliarden wert ist. Das ist schon
16, glaube ich, waren gerade die aktuellen Verträge. Aber das ist ja total egal. Jetzt sagst du ja, pass auf, der hat dieses Unternehmen zu teuer gekauft. Aber das haben wir ja alle gemacht. Jeder, der zu der Zeit irgendeine Venture-Capital-Runde gemacht hat, ob Sequoia, Project A, Point Nine, Freigeil, wir machen Seed, aber haben alle zu den gleichen Bewertungen eingekauft. Die Multiples sind halt runtergekommen. Und jetzt guck dir mal an, es sind ja alle Unternehmen am Aktienmarkt runtergekommen. Ob jetzt so stark, also ist es die Frage auch, was sind das Unternehmen wert? Er hat 70% oder 80% der Leute entlassen und hat heute eine Software, die ich täglich verwende, die deutlich besser funktioniert, sich endlich mal weiterentwickelt.
Aber ich meine, da sind ja diese ganzen Filterfunktionen und Moderationsthemen, die ja schon auch wichtig waren für viele, glaube ich, sind nicht mehr da, sodass die Plattform ja auch Traffic verliert oder zumindest Intelligenz verliert, weil Leute da nicht mehr sein wollen.
Ich will jetzt hier nicht X verteidigen, bin da auch kein Shareholder mehr, aber ich glaube, dass diese Community Notes herausragend funktionieren und dass dort auch eine Menge schlechte Presse gemacht wird, weil er sich auch manchmal gegen die Presse äußert. Ich glaube, insgesamt aus der technologischen Sicht, die Plattform ist stabil, sie hat neue Funktionen, sie entwickelt sich weiter. Aber ja, also ich finde, er hat das schon gut gemacht. Der Zeitpunkt, hat er auch selber gesagt, des Kaufs war natürlich blöd. Ja, auf dem Peak.
Ja, und ich meine, jetzt auch für sein persönliches... Also er kommt ja in alle Arten von Podolien rein, dass er sich da in die Moderation selber rein muss, dass er jetzt irgendwie...
Mega Stress, Wahnsinn,
Fragen, wie geht er damit, diesen Hass-Tweets, die es dann nach wie vor gibt, um und warum dürfen die da erscheinen und macht das wirklich die Welt besser? Ne?
Ja, das ist nicht meine Expertise und da will ich mich auch nicht zu tief reinhängen, aber wenn diese Twitter-Files stimmen und wenn das... was da wirklich an Zusammenarbeit mit dem Staat passiert ist, wer da auf welcher willkürlichen Art und Weise geblockt wurde oder der Account abgeschaltet wurde.
Also du meinst, der Zeit vor ihm, ja?
Das war nicht gut. Also eigentlich muss man doch sagen, danke, dass irgendjemand, ob jetzt Elon oder wer auch immer, dieses soziale Netzwerk kauft, um es danach wieder vernünftig zu betreiben und eben nicht mit einer kompletten Bias da drin zu sein. Das ist mein View da drauf. Ich habe mich da aber nicht, kann mich nicht in alles einlesen. Ich habe mich nicht dazu tief eingelesen. Da würde mich du bist ja auch Social Media Experte, ist doch schon verrückt, was da alles rauskam, oder? Also wie das da gemacht wurde und dass keiner mehr den Code verstanden hat und
klar. Also ich meine, dass diese Firma vorher auch irgendwie nicht funktionabel war, Verluste gemacht hat in der Zeit, wo man sich fragte, wie kann das eigentlich sein, dass es gab ja mal so einen Brief von Scott Galloway, der ja da auch irgendwie sozusagen das shorten wollte und dann da so an das damalige Board geschrieben hat und argumentiert hat. Und ich finde, das hat er eigentlich damals mal wieder ganz gut getroffen, was da so los ist. Aber ob dann die Maßnahmen von Elon Musk jetzt so richtig sind, die er da sozusagen so ein bisschen, wenn man das Buch liest, dann sieht man ja, wie er teilweise in den Fabriken da Sachen ändert und einfach da irgendwelche Roboter rausschmeißt oder da irgendwie...
Oder zu Weihnachten die Server umzieht und so.
Genau. Also da wirklich komplett hart dann mit den Dingen umgeht, um halt sozusagen irgendwie Fabriken produktiv zu machen oder effizienter zu machen oder so. Und ich glaube, dass man das halt nicht so einfach übertragen kann auf so ein soziales Netzwerk, dass der seine Ingenieursfähigkeiten da jetzt nicht so gefragt sind oder nicht so funktionieren, zumindest wie jetzt bei Fabriken oder wie bei Raketen. Das ist so mein Learning. Und das hat mir, glaube ich, auch der Albert Wenger schon mal im Podcast erzählt, dass der auch sagt, Mensch, der Typ ist ein Wahnsinnsingenieur und da Antreiber, aber mit demselben Dynamik gewinnst du nicht unbedingt in der Social-Media-Welt. Ja.
Also ich bin sehr, sehr froh, dass er kein CEO mehr ist, weil gerade für uns auf der einen Seite sind wir in Tesla investiert. Und auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit SpaceX zusammen. Also ich bin froh um jede Minute, die Elon in Tesla oder SpaceX und nicht X reinsteckt. Deswegen sehr froh, dass er da jetzt einen neuen CEO hat. Aber ich sehe die Übernahme oder dass er da eingestiegen ist, glaube ich, nicht so negativ wie die meisten. Da bin ich ein bisschen positiver drauf.
Okay. Okay. Wo bist du aktiv aktuell? Ich meine, du hast ja irgendwie, also LinkedIn ist ja deine, glaube ich, Haus- und Hof-Plattform mittlerweile geworden, oder?
Ja.
Der hat die zweitmeisten Follower in Deutschland.
Ja, genau.
Und nach wie vor für dich so, da was, dass du da, vor Jahren, ich glaube, es waren zu Clubhouse-Zeiten, haben wir darüber gesprochen, dass du erzählst, dass du in einem Team um dich herum hast, 3-4 Leute, die dich sozusagen medial begleiten bei all den Aktivitäten. Ist nach wie vor so?
Ja, genau. Wir sind ein sehr, sehr, sehr kleines, glaube ich, ganz schlagkräftiges Team. Ich habe schon zu schätzen gelernt, eine eigene Stimme zu haben. Also, dass man diese Reichweite hat, die du ja auch hast, und dann zu sagen, ich habe halt kann meine eigenen Statements rausgeben, meine eigene Kommunikation machen, und das ist halt meine Kanäle. Und da ist LinkedIn sicherlich mit Abstand bei mir die Nummer 1. Passt ja auch zu mir, weil es einfach ein Professional-Wirtschafts-Community ist. Ich habe dort ein Newsletter gestartet, Innovation Pulse, der hat jetzt 130.000 Abonnenten. Was, glaube ich, bist du eher drin? Ich glaube, für den Newsletter ganz gut.
Ja,
ich glaube, ganz gut.
Ja, ja.
Genau, und deswegen ja. Und wir sind aber auch auf YouTube, wir haben Podcasts und so weiter. Aber das ist wirklich nur, um meine Technologiethemen zu kommunizieren. Ich habe da bisher noch überhaupt keinen Cent an Werbeeinnahmen und sowas generiert. Und wir wollen das weiter ausbauen, weil ich glaube, das könnten auch noch deutsche CEOs besser machen. Es ist wichtig, diese Stimme zu haben. Das kann ja Elon, der hat jetzt natürlich eine sehr, sehr große Stimme, auch immer wieder gut nutzen. Und warum sollen unsere DAX-CEOs, Herbert Diess zum Beispiel, hat das auch gut gemacht. Ja, der hat das echt, oder jetzt ein Tim Höttges. Ich glaube, da sollten mehr Leute da aktiv werden, weil es ist wertvoll, ein eigenes Netzwerk zu haben.
Aber sobald man das macht, bekommt man natürlich auch sehr stark und sehr sichtbaren Gegenwind. Also ich meine, es gibt ja auch
nochmal
so die Thelen Hater.
Wer?
Also Hater weiß ich jetzt gar nicht, aber ich weiß, es gibt ja auch einige in unserem Umfeld, Stammgäste hier, die dich durchaus kritisch sehen.
Ja.
Aber und dann gibt es, glaube ich, noch welche, von denen ich jetzt gar nicht weiß, die tendenziell wahrscheinlich noch mehr einfach emotional sauer sind. Ich glaube, der Pimp, über den wir ja sprechen, der ist ja immer sehr kühl, manchmal beißend sarkastisch, aber glaube ich nicht emotional. Bei anderen habe ich das Gefühl, ist das vielleicht dann wirklich so, dass auch Leute einfach da wirklich wutlos werden oder irgendwie sauer sind. Da erlebt man auch schon auch brutalen Gegenwind. Ne?
Ja. Ich glaube, das ist so in den... Hast du das gar nicht?
Kaum. Also ich habe auch weder, glaube ich...
Wie so ein Dieter Bohlen, du bist einfach von allen geliebt, wahrscheinlich.
ich glaube, weder Dieter Bohlen...
Doch, der kriegt nie was. Er kann machen, was er will. Das ist total lustig. Der kann Plastik, also ich mag den Dieter, ne? Aber der kann Plastik-Werbung für Lidl machen, wo alle sonst würden sagen, ey, du generierst ja Plastikmüll, total schlimm, finden alle super. Der kann im Privatjet sitzen, das feiern alle. Wenn ein Deutscher, er ist ja auch, also ist ja super, wenn man so eine Marke hat. Und das ist gut, wenn du da auch so geliebt bist. Aber ich glaube, meisten Menschen...
Ich würde mich jetzt auf gar keinen Fall mit Dieter Bohlen vergleichen oder so, oder auch in den Reichweiten ist was anderes, und ich poste im Wesentlichen auch einfach unseren Content und äußere mich nicht so pointiert. Du bist ja durchaus ein politischer Mensch, das muss man sagen. Ich glaube, du hast
Politik ist keine gute Idee, genau. Also Politik ist keine gute Idee, wenn man Frieden in Social Media haben will. Das kann ich auf jeden Fall doppelt unterstreichen. Und da werde ich aber eher jetzt zur Bundestagswahl nochmal mich mehr engagieren. Da hat natürlich auch mein Medienteam jetzt nicht so mega Bock drauf, weil die sagen, ist das wirklich eine gute Idee, Frank? Aber mir ist es einfach zu wichtig. Ich sehe Dinge in Deutschland, ich kenne fast alle Minister persönlich, ich weiß, was dort passiert, ich weiß, was in Frankreich und anderen europäischen Regierungen passiert, wie USA denken, und da will ich schon meine Stimme erheben, aber das ist einfach nicht, das ist nicht fördernd.
Also für welche Partei wäre das dann?
Das wäre für eine vernünftige Wirtschaftspolitik und eine vernünftige Umwelt. Politik. Und da muss man sehen, wer dann vernünftige Konzepte. Das ist sicherlich nicht die Linke. Das ist sicherlich keine AfD. Das sind nach meinem heutigen Kenntnisstand, aber die Partei mag sich ja neu erfinden, nicht die Grünen. Aber das werde ich dann schauen, weil es einfach mich nur interessiert, wer ist gut für unser Land? Also wer kommt das voran? Und ich habe gerade den Eindruck, dass einige Minister in unserer Regierung wirklich unfähig sind. Und das bedrückt mich schon sehr.
Also gibt es ein Amt, wo du sehr verärgert darüber bist?
Sicherlich, unsere Außenpolitik ist gerade nicht gut. Und wir haben ja leider da sehr großen Bedarf, weil wir wie alle wissen, in einer schlimmen Zeit leben mit wirklich Kriegen. Ich glaube, die Außenpolitik ist nicht gut. Die Wirtschaftspolitik ist nicht gut, weil wir, da gibt es ja auch ganz viele offene Briefe von den Familienunternehmern, von den DAX-Vorständen, die ja wirklich das auch einfach runtergeschrieben haben, was da gerade wirklich auch einfach dumm läuft. Wir haben viel zu hohe Strompreise. Es war nicht klug, die AKWs abzuschalten. Uns fehlt einfach ein Gesamtplan, wie kann man eigentlich Deutschland wieder zu einer starken Industrie dazu machen.
AKWs abschalten, das haben zumindest jetzt nicht die Grünen entschieden, das wurde ja schon in der
Regierung vorgeschrieben. Ja, das stimmt. Also habe ich ja gar nicht, Fair Point, ja. aber es hätte man stoppen müssen, als man gesehen hat, dass man diese ganzen Ideen, also wir selber sind ja dort investiert. Wir haben zum Beispiel Kraftblock, einen sehr, sehr wichtigen Energiespeicher für die grüne Energiewende. Also ich glaube ja, also wir müssen das schaffen. Nur als man gesehen hat, dass wir es einfach nicht geschafft haben so schnell, dann hätte man anders reagieren müssen, hätte nicht da.
Also sagen wir zwei, drei Thesen für die Erinnerung. Also das eine sind die AKW-Abschaltethemen, mit denen du nicht zufrieden bist. Was war das zweite?
Dann sagst du, das ist mir egal, ob AKW abgeschaltet wird. Ich will einfach günstigen Strom, der hoffentlich möglichst wenig Fußabdruck auf unserer Umwelt hinterlässt. Und das haben wir einfach nicht klug gemacht. Hat da vorher auch die Regierung auch schon schlechte Entscheidungen getroffen? Auf jeden Fall,
ja. Ich meine, die aktuelle Regierung leidet ja auch darunter, dass der Strompreis explodiert ist aufgrund des Krieges, für den die auch nichts kann, ne? Also insofern das, oder?
Genau, ja. Und da war auch sicherlich normal. Ich spreche ja gar nicht für eine Partei, sondern ich spreche ja für das Land. Und ich will, dass wir in Deutschland gute Entscheidungen treffen. Und natürlich war es auch einfach nicht klug, was ja auch schon viele gesehen haben, dass wir uns so stark von Russland abhängig gemacht haben.
Genau. Ja. Alles sozusagen historische Entwicklungen jetzt schon teilweise Dekaden zurück, ne?
Ja.
Okay, gibt es irgendwas Aktuelles, das war jetzt in den letzten Monaten, hat dich jetzt geärgert, was wenn sozusagen, wo man hätte so oder so gehen können und da sagst du, da wurde der falsche Weg gewählt?
Genau, die AKWs hätten ja weiterlaufen können zum Beispiel. Ich glaube, wir müssen deutlich mehr auch bei den Startups, ich meine, was ein Christian Miele da macht, jetzt bald eine Verena, da sind ja die Dinge auch nicht so umgesetzt worden, wie wir uns das alle erhofft haben. Also ja, es gibt viele Themen, die mich da bewegen, aber vor der nächsten Bundestagswahl...
Ich hätte jetzt eigentlich drauf gewettet und da hätte ich jetzt erwartet, dass du vielleicht was zu sagst, weil ich das häufiger höre, ist die Tatsache, dass wir so wenig mit der Aktienrente arbeiten. Das ist doch eigentlich das ist ein Thema, wo viele in der Wirtschaftswelt, glaube ich, nachvollziehbar argumentieren und sagen, wenn wir unsere Renten nicht über Aktien irgendwie finanzieren wollen, wie soll es sonst gehen? Und das ist ein Thema, das dir nahe liegt.
Ja, absolut. Ich glaube, die Aktienrente und auch Aktien zu fördern in Deutschen ist sehr wichtig. Das würde ich nur auf gar keinen Fall, dass du es erwähnt, irgendwo erwähnen, weil dann vielleicht auch zu Recht gesagt wird, jetzt pusht der Frank auf einmal Aktien, weil er ja einen Aktienfonds hat. Deswegen da bleibe ich raus. Aber jetzt mal ganz neutral gesagt, bitte nicht mein Fonds, aber andere breit gestreute Aktien sind sehr sinnvoll. Man sollte sie meiner Meinung nach ein Steuerincentive haben, wenn man sie lange hält, damit eben die Leute eine Rente aufbauen können oder halt einen Alterspolster. Und genau, und man sollte das, was Deutschland verwaltet an Vermögen für dann die Rente, was ja leider gar nicht so viel ist, auch in eine Aktien anlegen. Das machen halt Norwegen und andere Staaten sehr, sehr gut.
Ja, ich glaube, das ist, also wenn man so dieses umlagefinanzierte Rentensystem anguckt, ich glaube, da kann man mathematisch sehen, dass es in Zukunft schwierig wird. Und das sagen ja auch, ich hatte mit dem Christian Hecker oder Erik Potze bei verschiedenen Leuten schon mal hier drüber gesprochen, dass das, glaube ich, irgendwie eine Entwicklung ist, die man sich reinbewegen muss, ob jetzt alles irgendwelche deutschen Fonds, aber zumindest irgendwo eine sehr breite Steuerung in irgendwelchen...
Die Deutschen haben Angst vor Aktien und das ist schlecht. Wir sind ein Volk, was sehr, sehr wenig Aktien hat, weil wir Angst vor dieser Volatilität haben und das ist ein Problem, weil historisch ist belegt, Aktien langfristig und breit gestreut zu halten, ist zumindest bisher historisch die beste Geldanlage oder einer der besten, die man machen kann.
Auf der anderen Seite, wenn wir über Aktien sprechen, gerade so in der Startup-Szene, gibt es dann ja auch wieder Firmen, die dann wahrscheinlich viele Leute enttäuschen oder viele Leute sozusagen die Lust auf Aktien nehmen. Da gab es jetzt auch, da haben wir auch ein bisschen Rückfragen zubekommen, weil hier die Social Chain Group, ja, du kennst die Protagonisten aus seiner Zeit in der Fernsehshow in der Höhle der Löwen mit Georg Kofler und Ralf Dümmel, wahnsinnig nette Typen, die auch hier im Podcast waren und davon der Firma erzählt haben und auch, glaube ich, da optimistisch waren. Dennoch ist die Firma dann jetzt ja sogar in Insolvenz geschlittert. Warst du auch dabei?
Ja, ich war auch Investor in der Social Chain, also einfach privat, weil ich auch mit Ralf Dümmel gut kenne und auch schätze und fand das Konzept auch eigentlich schlüssig, ja, weil was sie gesagt haben, ist ja, die bringen den Vertriebsdruck aus der Sendung, den ich ja selber erlebt habe, dass er sehr positiv sein kann. Jetzt kann man sagen, soll so eine Sendung Vertrieb machen, aber das kann man daraus machen. Ich finde, Ralf, so wie ich ihn kennengelernt habe, war immer ein harter, ehrlich arbeitender Typ, der wirklich Bock hatte, auch die Produkte zu vertreiben. Ist jetzt jedes Produkt sinnvoll, kann man darüber diskutieren. Georg hat diese ganze Social-Media-Gruppe mitgebracht, also Social Chain, wie es ja auch dann hieß. Quasi war das für mich schon sehr sinnvoll und ich muss auch sagen, enorm überraschend, dass dann diese Insolvenz angemeldet wurde, weil ja auch Georg gerade noch nach öffentlichen Filings, habe ich keine Insider-Informationen, auch massiv nachfinanziert hatte. Also wie ich das von außen lese, hat das auch da intern jemand überrascht. Wir haben jetzt natürlich auch wirklich verschiedene Herausforderungen gehabt. Aber ja, das ist für mich sehr überraschend, dass diese...
Für dich dann auch einige Hunderttausend oder Millionen weg?
Nein, nicht Millionen, aber also schon, genau. Also es war eine kleine Position in meinem Portfolio, einfach auch aus der Freundschaft zu Ralf heraus, wo ich auch dran geglaubt habe. Und ja, mich hat das wirklich überrascht und bin auch gespannt, weil eigentlich sind ja auch gute Assets noch in dem Unternehmen. Wir haben ja zum Beispiel Three Bears, die auch ziemlich gut laufen. Die sind ja auch noch in dieser Gesellschaft drin, da haben wir gemeinsam Anteile drin. Ja, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Für mich war es sehr überraschend.
Aha. Generell ist schon auch die Zeit der Insolvenzen gerade, ne? Also man kriegt das rechts und links überall mit.
Ja, das Problem ist, Geld ist teuer geworden. Wir haben jetzt bei unserem Portfolio großes Glück oder harte Arbeit, wie auch immer, bei Freigeist. Aber das Problem ist, die Anschlussfinanzierung kommt nicht mehr. Das Geld war ja da, war sehr günstig und jetzt auf einmal, ja, es ist halt teuer und dann überlegt man sich genau, wo finanziere ich weiter? Vielleicht auch eine ganz gesunde Entwicklung, weil dann vielleicht auch Startups und andere Unternehmen überleben, die auch nicht überleben sollten. Vielleicht war es vorher ein bisschen zu viel Geld. Ja, aber erstmal unschön. Ich glaube, wir werden viele Insolvenzen dieses und nächstes Jahr sehen. Das wäre auch meine Einschätzung.
Hast du mal bei Herrn Benko eigentlich investiert gehabt?
Nein. Macht Immobilien, ne?
Immobilien, ja.
Ja, das ist ja auch bei euch in Hamburg ein Riesenthema, ne?
In Hamburg gibt es, glaube ich, 4 Baustellen, die jetzt hier gerade stillstehen.
Ja. Ich glaube, das ist für mich noch ein Drama, da bin ich gar nicht investiert und ist auch nicht meine Industrie. Aber diese Bauträger, die haben ja mit günstigem Geld sozusagen das gebaut. Dann gab es Familien, die ihr Leben lang gespart haben, eine Anzahlung auf ein Haus gebaut hat, die der Bauträger dann gebaut hat, vielleicht sogar noch einen Kredit dafür aufgenommen haben und jetzt geht der Bauträger pleite und die werden niemals in ihr Haus einziehen. Das sind wirklich herzzerreißende Situation. Und ich habe auch keine Ahnung, sollte da dann vielleicht wirklich mal die Politik eingreifen? Ich habe keine Ahnung, aber da werden wir ziemlich sicher ganz schlimme und viele Insolvenzen sehen. Und da trifft es die total Falschen. Wenn es einen Ralf Dümmel trifft, wenn es mich trifft, wenn es auch, wenn ich so sagen darf, dich trifft als professioneller Unternehmer, wir kennen unsere Risiken. Wenn es eine Familie trifft oder auch jemand alleine, der lang gespart hat für seine Wohnung und dann auf einmal ja immer dachte, die habe ich ja gekauft, die Wohnung, die muss mir ja gehören. Da muss ich sagen, das ist schon echt eine wirklich richtig unschöne Situation und da könnte man sich vielleicht, schwierige Entscheidung, auch überlegen, ob der Staat dann da den Leuten hilft.
Immobilien ist für dich gar nichts. Also du machst auch selber keinerlei Immobilieninvestments irgendwo zur Sicherheit im Hintergrund oder sowas?
Wir haben 2 vernünftige Immobilien, da leben wir drin ab und zu und fertig. Also aber wir vermieten da nichts und ich werde auf gar keinen Fall irgendwie Immobilien machen.
Okay, okay. Ja gut, ich meine, das ist jetzt ja auch vielleicht eine Downphase, wo man günstig einsteigen kann.
Ich glaube ja. Ein Freund von mir, der ist sehr, sehr aktiv im Immobilienbereich, genau. Und da ist, glaube ich, jetzt gerade so ähnlich wie bei Tech-Aktien, aber die kenne ich halt sehr gut, deswegen kaufe ich lieber noch ein bisschen mehr 10x DNA. Da ist ja die gleiche Situation, dass das sehr günstig ist. Ich glaube, wer sich gut auskennt mit Immobilien und jetzt diese von den insolventen Bauträgern da die richtigen Immobilien kaufen kann, glaube ich, kann jetzt gerade historisch herausragen, Investments tätigen, ist aber nicht mein Feld.
Nochmal zu dieser Prominenz, die jetzt ja auch bei Georg Kofler, Ralf Dümmel, bei dir auch eine Rolle spielt. Glaubst du, dass man das überhaupt richtig einschätzen kann, wie man wirkt auf die Leute? Weil du wirkst ja auf so viele Millionen Menschen, die du ja gar nicht kennst und auch deren Hintergrund, Horizont man nicht so richtig kennt. Also ich halte das für sehr schwer. So, ich habe ja dieses Exposure in der Form ja nicht. Ja, der eine oder andere hört den Podcast, aber es ist ja doch eine ganz andere Flughöhe. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen aus dem Blickwinkel heraus, versteht man eigentlich, wie man da wirkt und auf wen man da wirkt? Weil das ist ja dann doch sehr, sehr breit. Also Millionen von Zuschauern im Fernsehen und irgendwie bei dir dann auch teilweise Hunderttausende von Followern. Das ist ja schon nicht mehr so einfach zu greifen.
Nee, und ich habe mir ganz am Anfang mal überlegt, musst du da jetzt einen Filter drauflegen? Zum Beispiel und sagen, pass auf, Frank, du hast jetzt echt Reichweite. Deswegen sprichst du ruhiger, vielleicht auch Sachen, die du sonst sagen würdest, sprichst du nicht mehr an, weil das Einzelne verärgern könnte, auch wenn es deine ehrliche Überzeugung ist. Und ich habe ziemlich bewusst die Entscheidung getroffen, das nicht zu tun, sondern der zu bleiben, der ich bin, meine ehrliche Meinung zu sagen, mich hoffentlich nie im Ton zu vergreifen, hoffentlich nie persönlich angreifend zu werden, aber nicht zum Beispiel meine Begeisterung für einen Unternehmer wie Elon Musk runterzufahren, weil dann ein Social-Media-Team sagt, dann bist du noch beliebter. Das wäre sicherlich ein einfacher Weg. Sondern ich bin der ich bin. Und das Schöne ist, wenn ich alte Freunde treffe, sagen die auch immer, hey, wenn ich dich da sehe oder so, du bist halt der Frank, du bist halt so, wie du immer warst, ja. Und ich glaube, klar, vielleicht wollen sie auch nett zu mir sein, aber das ist eigentlich auch mein Benchmark und der wird natürlich auch anecken und da werden auch Hater mit generiert. Aber ich versuche einfach ganz ehrlich und ruhig meinen Kram zu machen und ja, und habe das bewusst entschieden, dass ich das nicht ändern werde, nur weil ich mehr Leute erreiche. Würde das auch anderen Leuten nicht empfehlen. Mich hat zum Beispiel bei Angela Merkel, die ich sehr geschätzt habe, obwohl sie auch politische Fehlentscheidungen getroffen hat, also meiner Meinung nach, war es schon krass, was ich auch verstehe, nach so vielen Jahren in der unfassbaren Öffentlichkeit, wie gefiltert sie gesprochen hat. Weil die war so trainiert darauf, keinen anzuecken und so weiter. Und ich glaube, ich kann das verstehen, aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, für Leute auch umso mehr, oder wenn sie große Öffentlichkeit haben, bleib, wer du bist, sprich ehrlich, authentisch und pack keinen Filter drauf, damit irgendwie weniger Leute vielleicht verärgert sind.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Gibt es Länder, wo du die politischen Entwicklungen eigentlich sagst, da sind die positiv? Also ich meine, wenn man in die USA guckt, würde ich
es schwierig.
Auch schwierig, ja, höre ich auch häufiger.
Verstehe ich auch nicht.
Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, der englische Ministerpräsident, der Herr Sunak, mit Elon Musk im Interview, da bei diesem AI-Gipfel.
Ja, gutes Interview.
Gibt es Leute oder Personen oder Länder, wo du sagst, Mensch, da läuft es ja eigentlich ganz gut, da sollten wir uns mal mehr hinschauen? Also Florian Heinemann war von Herrn Macron begeistert. Ich hatte ja von Florian Heinemann vor kurzem hier einen Podcast, der sagte, Mensch, da tut sich einiges.
Also ich glaube, Emmanuel Macron ist ein eleganter Politiker, der Leute mitnehmen kann, der auch die großen Amerikaner immer wieder nach Paris einlädt und sie kommen. Und er kann da deutlich besser auftreten, zum Beispiel als ein Olaf Scholz. Jetzt das mit dem Prime Minister von UK. Das Interview fand ich sehr gut. Also der ist in den Themen drin. Und ich glaube, das könnte so ein Olaf Scholz bei uns so nicht machen, weil er einfach keine Ahnung davon hat und in Themen nicht so tief drin ist. Aber habe ich jetzt auch nicht vorbereitet. Wäre mal, nehme ich als Hausaufgabe mit, weil anstatt immer zu motzen und zu sagen, das ist blöd in Deutschland und USA sehe ich gerade auch sehr kritisch, Biden müsste meiner Meinung nach einfach abtreten. Also das... Ich kann ihn politisch gar nicht beurteilen, aber wenn ein Mann so alt ist, dass er gar nicht mehr weiß, wo er sich befindet, und das ist ja nun mal sehr häufig sehr sauber dokumentiert, dann ist es auch einfach nicht mehr, also es passt einfach nicht mehr. Von daher, genau, vielleicht ein guter nächster Social-Media-Post. gute Politiker, die mich begeistern, also nehme ich mit, fällt mir jetzt erstmal so keiner ein.
In Deutschland irgendjemand, wo du sagst, Mensch, den würde ich gerne unterstützen? Also irgendwie parteiübergreifend? Also
parteiübergreifend nicht. Also gibt's in Deutschland parteiübergreifende Politiker?
Nein, ich meine also Meinung. Also gerne, Meinung. Gerne aus
einem das ist bekannt und da stehe ich auch absolut zu. Christian Lindner, den werde ich sicherlich auch wieder in der nächsten Bundestagswahl als einen Kopf, wenn er denn überhaupt nochmal sich den Wahnsinn antut, unterstützen. Ich schätze Christian, weil er die Sachen versteht. Wenn ich mit ihm spreche, dann hat er Wissen, wie Unternehmen funktionieren, wie die Wirtschaft funktionieren. Er ist noch in den Themen drin, weiß, was eine Blockchain ist und so weiter. Und hat da, glaube ich, wirklich ernsthaft, will er Gutes für Deutschland tun. Das ist so ja der Kopf in der aktuellen Regierung, den ich weiterhin gut finde und unterstützen werde. Okay. Bin aber auch mit dem Gesamtergebnis der Regierung nicht happy.
Okay. Was ist denn für dich eigentlich so das Endgame? Also was macht Frank Thiel in 20 Jahren?
Mein Endgame ist, dass ich das Vermögen spende für Umwelt und Bildung. Das heißt, ich glaube, das sind die beiden großen Themen. Wir haben eine Bildungsschere, dass wir eben nicht, dass die Leute nicht mehr gute Bildung bekommen, wenn wir kluge nächste Generationen haben. treffen die gute Entscheidungen, also so meine Theorie, und wählen auch kluge Politiker und so weiter. Also Bildung enorm wichtig. Und das andere ist Umwelt. Ich nehme nicht nur das Klima. Das Klima ist ein Thema, wir haben noch viel, viel mehr andere schlimme Themen in unserer Umwelt. Und dann werde ich versuchen, mit dem Kapital, das dann hoffentlich viel ist, weiß keiner, vor allen Dingen meine unternehmerische Erfahrung einzubringen, weil es ist gar nicht so einfach. Nur Kapital reicht nicht, um wirklich auch effektiv Dinge umzusetzen, zu nutzen. Und das dann mit meiner Frau zusammen, wenn sie dann auch den Drive hat und mich noch liebt und so weiter, ganz viele Fragezeichen in 20 Jahren, dann das Kapital zum Großteil halt für diese beiden Themen hoffentlich effektiv einzusetzen. Aber ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig.
Also das heißt, dann eine Stiftung dann zu machen und dann...
Wie ist das steuertechnisch oder so? Keine Ahnung, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Also Stiftung ist ja meistens dann auch steueroptimiert aus guten Gründen, weil man es ja gemeinnützig macht. Aber vielleicht brauchst du gar keine Stiftung. Also ich glaube sogar insgesamt könnte dabei rauskommen, dass man es doch gar nicht komplett spendet, sondern dass man es halt progressiver Gründern und Gründerinnen gibt, die an der richtigen Mission arbeiten und dann vielleicht doch für Profit. Also das ist jetzt zu weit weg, um zu sagen, wie würde ich das tun? Nur mein Ziel wird dann halt eben nicht mehr sein, Return zu generieren, sondern das Geld quasi abzugeben an die nächste Generation mit einem guten Impact auf die Bildung und die Umwelt. Ist das dann in welchem Steuermantel? Ist das dann, dass man es wirklich einfach spendet? Oder ist es sogar, dass man einfach ganz progressiv Geld rausgibt für Gründer, die an guten Missionen arbeiten? Dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil das ist einfach, noch habe ich wirklich einiges zu tun an meinen aktuellen Themen.
Und wann, das heißt aber, wir reden von in 20 Jahren dann erst, dann bist du...
Das kann ich dir nicht sagen. Also vielleicht auch nie, weil ich einfach sterbe. Sagen wir mal, also ich habe einen Unfall oder ich habe einen Gehirnschlag oder so, dann bist du ja quasi aus dem aktuellen Tagesgeschäft raus. Jetzt mal idealerweise bleibe ich einigermaßen gesund, dann würde ich irgendwann in 5 bis 10 Jahren rausgehen aus dem Tagesgeschäft von CNX, DNA und Freigeist, das wissen auch alle. Und würde dann halt übergehend, wahrscheinlich wäre das jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber dann übergehend dann halt meine Zeit in diese andere Themen investieren.
Aber ein Thema, was bei dir noch nicht aufgetaucht ist, was gerade in den USA auch ein sehr populäres Thema ist, ist Longevity. Also ja. Länger leben, jünger aussehen, in allen Facetten. Da gibt es irgendwie Extremfälle.
Der PayPal-Gründer oder so, ne?
Der Brian Johnson, glaube ich, meinst du, oder?
Ja,
auch ein amerikanischer Unternehmer, wird hoffentlich im Mai bei uns auf der Bühne sein oder zumindest dabei sein. Der ja bis hin zu, weiß nicht, Bluttransfusion von seinem Sohn auf sich macht. Und also, Wahnsinnsgeschichte, also ich kann hier mal gucken, Brian Johnson. Aber das ist ja nur das Extreme. Generell gibt es sich auch der Nils Regge, ganz anderes Beispiel, war ja schon vor 1-2 Jahren hier.
Christian Angermeier macht das.
Christian Angermeier macht sowas auch. Also es ist ein sehr modernes Thema, verschiedensten Spielarten, ganz extrem, und Social Media bis hin zu wirklich eine Forschung in Medizin. Aber das lässt dich kalt.
Nö. Ich meine, das ist das nachher, wenn du das ganze Geld hast und also was willst du noch? Noch eine Mega-Yacht, noch das. Das ist halt das, was natürlich ein Jeff Bezos und Christian Angermeier und so was auch seinen Antreib sagt, wie kann ich das möglichst lange genießen, was ich mir aufgebaut habe wahrscheinlich. Oder auch, wie kann ich möglichst lange Wert stiften, finde ich super spannend. Und wir investieren ja schon in Biotech, deswegen auch zum Beispiel könnte ja sein, dass irgendwann auch unsere Investments mir da schon helfen. Aber ja, das wird einfach für mich ein normales Investmentfeld werden. Also man da investiert, aktuell haben wir da keinen Fokus drauf, aber ich finde das super spannend.
Und auch selber bist du jetzt nicht so, dass du sagst, irgendwelche Messungen machst und guckst, wie viel du schläfst und was du isst. Und
ich schlafe viel, versuche das. Ich dusche kalt. Das ist wirklich gar nicht so blöd. Also das ist schon eine der wichtigsten Sachen. Ich bin jetzt nicht übermäßig übergewichtig.
Sport, bei dir, ich habe jetzt gerade, während wir sprechen, gestern habe ich bei Kai Pflaume gesehen, der ist noch ein paar Jahre älter, Marathon in New York in 3:30 oder sowas.
Ja, gut, der Kai Pflaume, der weiß nicht, wie viel Pull-Ups und Push-Ups und keine Ahnung, was er kann. Genau. Also, aber genau, so Richtung Kai Pflaume sich zu bewegen, ist auch noch eine auf meiner Agenda, aber Priorität B, aber ich finde es auf jeden Fall total super, wenn man gesund lebt, sich damit befasst, aber aktuell brennt der Schreibtisch noch mit anderen Themen, aber ja, finde ich gut.
Aber ich meine, man sieht ja schon, es gibt immer so auch Investment-Sektoren eigentlich, die gerade funktionieren und auch trotz aller Anspannung und Zinsen, Longevity gefühlt ist irgendwie heiß so und das, das dann geht dann so über ein bisschen in Ernährungsthemen und Tracking und...
Super spannend. Also ich glaube, vor allen Dingen, wenn wir das schaffen, und ich glaube, wir werden da einiges schaffen, dass wir dann bis 100 fit leben. Das ist krass, geil.
Und kann man sich in allem auch dann so gut auskennen? Ich meine, du machst auch jetzt viel Energie.
Nein. Was du machst, was glaube ich, mein Ding ist, dass ich einen guten Überblick habe, ein gutes Gefühl für die Dinge, schon viel Wissen, aber nicht leider so viel in der Tiefe, das schaffst du nicht mehr. Aber ich bin, so fühle ich das, der da oben drüber quasi mit anderen Leuten, der einen Gesamtblick hat. Und dann haben wir genau eben unsere Physiker, unsere Chemiker, unsere Biologen, unsere Robotics-Experten, mit denen du dann da reingehst. Aber Biologie zum Beispiel ist auch sicherlich das allerschwächste Feld von mir, weil ich habe nie Biologie mich mit befasst. Physik mittlerweile bin ich auch, glaube ich, mittlerweile ganz gut. Auch nicht brillant. Aber genau, Biologie ist auf jeden Fall auch das, wo ich dann einfach nur, wie ProScion zum Beispiel, wo wir auch investiert haben, den Experten vertraue, vom Gründer begeistert bin und sage, hier ist das Geld, leg los. Aber kann ich das wirklich beurteilen? Überhaupt gar nicht. Deswegen haben wir übrigens auch kein Biotech in 10x-DNA oder wenn nur ganz wenig und dann gewisse Themen, die wir da spielen, weil wir die einigermaßen verstehen. Wir haben ja auch Biologen, aber nicht so viel, weil da muss man wirklich, es ist schwierig auch, ganz schwierig da erfolgreich zu investieren in dem Bereich.
Was machst du so, um mal runterzukommen? Gehst du noch skaten?
Nee, sehr selten, fast gar nicht. Snowboarden.
Und Foiling habe ich gesehen.
Ja, ich E-Foile im Sommer sehr viel, also oder relativ, da genau bin ich auf dem Meer und fahre da mit dem Ding da rum, das ist schon cool. Genau, und ich fahre Snowboard.
Okay, aber sonst keinerlei?
Nee, ich bin wirklich, also mein Leben ist auch wirklich durchgetaktet.
Beschreib mal so, also weil du sagst, wenn du jetzt hier in Hamburg, dann bist du wahrscheinlich heute Abend noch irgendwie in Hamburg Termine oder heute Nachmittag irgendwie und dann
nee,
so?
Nee, ich bin heute Abend wieder im Büro.
In Bonn. Okay, wow. Und dann machst du auch so Elon Musk Arbeitszeiten, so dass du dann
irgendwie... Nee, so krass bin ich nicht. Meine Frau will mich ja auch mal sehen. Aber ich arbeite viel und wenn ich arbeite, dann glaube ich effektiv und sehr, sehr stark durchgetaktet, ja.
Okay. Also dieses Jeff Bezos-Modell, was man ja auch beobachten kann, dass der jetzt gerade mit seiner neuen Frau nach Miami gezogen ist und so ein bisschen den Körper verändert hat. Das könnte ja auch ein Vorbild für dich sein.
Ja, ja.
Der Lifestyle ist der ja. andere. Der sagt irgendwie jetzt Spaß scheinbar.
Ja, bei mir ist noch kein Spaß. Also mir macht das Spaß, was ich mache und Spaß. Ich mache das sehr gerne, was ich mache. Das erfüllt mich innerlich. Spaß ist, glaube ich, der falsche Begriff dafür. Und wenn sich das ändert und ich dann hoffentlich noch mit der gleichen Frau und nicht der jungen operierten Freundin das mache, dann genau, vielleicht chill ich dann auch mal mehr, aber aktuell noch nicht.
Fühlst du denn eine gewisse Verantwortung?
Definitiv.
Für wem gegenüber? Also oder für was?
Das ist jetzt vielleicht zu groß, aber für alles. Also für das, was ich geschaffen habe. Und mir ist total klar, dass ich unfassbar viel Glück gehabt habe, vom Timing her, dass ich genau in dieser komischen App-Store Ära und dann DHDL und keine Ahnung was geboren bin und ich möchte sinnvoll sein, ich möchte helfen, ich will nicht abends ins Bett gehen und denken, geil, ich habe jetzt irgendwie irgendwas konsumiert, und sondern ich will was zurückgeben, ich will was erschaffen, das macht mich auch dann glücklich, also das, ja, das ist schon eine starke Verantwortung, die ich da in mir fühle.
Also dann aber gegenüber der Gesellschaft am Ende?
Ja, weil, guck mal, auch der Körper zum Beispiel, ich würde auch nie jetzt sagen, hoffentlich, ich wiege einfach 150 Kilo, sondern auch mit meiner Gesundheit. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin, dass ich laufen kann, dass ich ein gutes Gehirn habe, dass ich sehen kann. Das ist für mich auch eine, weißt, wo du dich dann vernünftig verhältst und nicht einfach irgendwie abschießt mit Drogen in die Ecke und nichts mehr machst, sondern so wie auch Kapital, Wissen, Netzwerk, gesunder Körper, das ist für mich Verantwortung und ich will damit was Sinnvolles machen und was Gutes machen, ja. Being useful, wie auch gerade der, ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat das Buch rausgebracht, ne. Also dass man was zurückgibt und dass man was macht und dass man dankbar ist, dass man das überhaupt alles hat. Das ist ja für mich nicht einfach so, sondern ich bin da echt glücklich, dass ich das habe.
Also auch am Ende hat das Land hier oder das System, in dem du groß geworden bist, dir dann auch sehr viel ermöglicht.
Ja, die Zeit vor allen Dingen. Ne? Also wir sind ja in dieser Internet, ich bin in der Internetzeit groß geworden, wo ja auch Florian Heinemann und die alle quasi herkommen. Und genau, und da habe ich ja dann mein erstes Vermögen mitgemacht, ja.
Okay. Ja gut, aber ich meine, am Ende auch die Strukturen, in denen du hier lebst, ne? Dass dann irgendwelche Leute...
Ja, ja, das wäre eben nicht genau. Keine Straßen, noch weniger, noch nicht viele Straßenkämpfe zumindest haben. Und dass man hier sicher leben kann, dass man eine gewisse Bildung hat und so. Ja, klar, das ist gut und das würde ich auch gerne in Deutschland erhalten.
Machst du dir Sorgen?
Ja.
Tatsächlich? Also wirklich jetzt um Straßenkämpfe?
Ja, wir haben ja schon auch wilde Aufmärsche hier. Wir haben, glaube ich, Klimakleber waren jetzt an sich erstmal nicht so schlimm, dass sie aggressiv waren, aber sie haben auch schon teilweise halt Dinge blockiert, die ich nicht gut finde, Sachen einfach zerstört. Also ich finde schon noch, dass wir teilweise Sachen haben, die ich einfach so nicht super finde, dass die in Deutschland passieren. Also noch machen wir jetzt keine Gedanken um meine eigene Sicherheit, aber schon gehen wir alle in die richtige Richtung und haben wir einen positiven Attitude. Wollen wir besser werden? Wollen wir friedlicher werden? Wollen wir mehr Sport machen, mehr denken, mehr gute Sachen machen? Oder haben wir immer mehr Pöbel und immer mehr Rangeleien auf der Straße und brennende Autos und sowas? Das sind schon Bilder, die mich besorgen.
Ist halt ein bisschen die Frage, auf was guckt man? Ne? Also es gibt ja immer so, welche Zahlen nimmt man jetzt wirklich ernst? Also vor kurzem war ich ganz begeistert, habe ich gesehen, es gibt mehr Menschen in Sportvereinen als je zuvor.
Ja. Gut,
also
ja.
Hätte man jetzt nicht erwartet, good news, so. Und gleichzeitig ist aber das Weltbild dann doch dominiert von eher negativen Sachen, weil es hier und da irgendwo mal Vorfälle gibt, die dann natürlich wahnsinnig groß gemacht werden. Aber hast du das Gefühl, dass du in der heutigen Welt überhaupt es schaffst, eine klare Sicht zu haben auf das, was passiert, weil die Zahlen von allen Seiten bombardiert, negative Nachrichten laufen besser?
Schwer. Muss man ganz klar sagen. Also genau das teilweise, und das kann ich ja auch gar nicht abdecken, werden dann irgendwelche wilden Sachen gezeigt, die aber vor 10 Jahren waren oder so. Und da steht dann halt drin, jetzt brennt Berlin und dann ist es halt irgendwie gar nicht jetzt Berlin oder so sogar irgendwas anderes. Genau, also diese Fake News und vor allen Dingen auch die Steuerung, wie viel negative News siehst du und warum ist an den Tagesthemen nicht mal, die Sportvereine haben Rekordzahlen. Da bin ich auf jeden Fall bei dir und ich folge auch so einem Good News-Ding auf X und so. Also ich glaube, wir brauchen auch manchmal mehr gute Nachrichten, aber insgesamt glaube ich, haben wir gerade auch mit den Kriegen und so auch keine einfache Zeit.
Wenn du jetzt sagen hast, bist so in Sorge auch irgendwie um Europa, was muss denn da passieren?
Ich glaube, wir müssen erstmal aufwachen und erkennen, wie ernst die Lage ist. Das Problem ist, heutzutage läuft es ja noch einigermaßen gut. Dann stockt ein bisschen die Digitalisierung, dann diskutieren wir darüber, wie und ob wir das 5G-Netzwerk ausbauen. Und wir kommen in eine Zeit, wo sich Dinge exponentiell entwickeln. Wir sehen das gerade für kurzer Zeit wieder, die neue OpenAI Keynote, sehr, sehr eindrucksvoll, wie schnell sich das entwickelt. Also wir kommen jetzt in eine Zeit, wo künstliche Intelligenz auch von anderen Anbietern sich wirklich stark entwickeln wird, wo auf einmal Infrastruktur aus dem Weltall bereitgestellt wird, 250 Mbit an jedem Punkt der Welt und so weiter. Und spielt da Europa mit? Haben wir Quantencomputer? Haben wir Software? Haben wir Mediennetzwerke, die auch eine Macht haben, natürlich auszuspielen. Und ich glaube, dass Europa das so ein bisschen im Klein-Klein verliert, dass wir so eine Mondlandung brauchen, ja, wo wir wirklich sagen, pass auf, we're restarting Europe. Und wir investieren progressiv und mutig in wichtige Sachen. Und zum Beispiel Fusionsenergie, ich glaube, bei dir war es Team ja auch schon mal im Podcast, hat absolut Chancen zu funktionieren. Ich kann dir nicht sagen, ob das funktioniert, da musst du andere Experten fragen, aber viele Experten sagen, es gibt eine faire Chance, dass es in 5 bis 15 Jahren gut funktioniert. Warum wird das hier so belächelt in Europa? Warum sagen wir nicht, okay, es ist eine echte Chance, geben wir mal Gas? Und viele andere Themen. Also ich glaube, wir müssen in Europa aufwachen und wir müssen erkennen, dass wir technologisch leider an vielen Stellen hinten dran sind. Und das sehe ich in der Politik so einfach noch nicht abgebildet.
Ja, die Heike Freund, ne? Die Dame, von der du sprichst, die das macht, Marvel Fusion.
Ja.
Da gibt es ja sogar das Gerücht, dass sie jetzt nach USA gehen.
Gehen die. Die brauchen da die Produktion in den USA. Also
übrigens nochmal als kurzer Nachtrag, weil ich das gerade so im Kopf nochmal durchgehe, was wir besprochen haben bislang. Wenn du sagst, Biden solle zurücktreten, dann aber nicht, um den Weg komplett frei zu machen für Herrn Trump, sondern um vielleicht auch einen anderen demokratischen Kandidaten zu ermöglichen.
Da halte ich mich raus. Also ich bin nicht in den USA, würde mir auch da so keine Meinung zu erlauben. Also ich finde Donald Trump auf gar keinen Fall cool. Also ich glaube, das ist kein guter Mensch. Ja. Was mich da jetzt einfach nur bewegt ist, weil es halt auch eben so wichtig ist, dass man eine starke Stimme in den USA hat, dass dieser Mensch sehr augenscheinlich für mich nicht mehr fit for the job ist. Ja. Das besorgt mich. Ich würde da gerne jemand Jungen haben. Super gut, wenn man sogar einen weiblichen Kandidatin findet. Irgendein junger, gebildeter, guter Drive-Typ, aber irgendwie scheint das ja aus diesem politischen System nicht rauszukommen. Also Donald Trump finde ich nicht gut, würde aber jetzt einfach mal ganz sachlich beurteilen, so wie ich ihn erlebt habe, kann er wenigstens, weiß er noch, wo er ist, ja, aber es wäre natürlich auf gar keinen Fall mein Traumkandidat. Also
Gib mir mal so ein bisschen Shitstorm-Coaching. Du hast ja über die Jahre verschiedenste
genau, eigentlich weiß ich, Shitstorm-Coaching, genau. Shitstorm teuer erlebt. Verkaufen.
Genau. Und ich glaube, es wird ja einigen der Zuhörerinnen und Zuhörer auch im kleineren Maßstab wahrscheinlich immer mal so gehen in der heutigen Welt, in der wir leben. Uns wahrscheinlich auch. Wir haben es auch schon wieder gehabt, wegen verschiedenster Themen.
Aber ihr habt ja gerade einen gehabt, einen relativ großen in eurem Podstar-Umfeld.
Rund um Herrn Precht.
Ja.
Genau. Genau, auch da haben wir es sehr aus der Entfernung miterlebt und ich komme da nicht mit ihm sprechen zu können. Ja. Deswegen, was macht man da? Also wie gehst du das an? Du hast erstmal vielleicht aber auch, was war der schlimmste für dich, wo du hast, Mensch, das jetzt von all den Shitstorms, die schon mal sich rund um dich entzündet haben, was war der schlimmste?
Ich glaube, dass er so viele Themen an einer Stelle kamen. Also ich war ja jahrelang quasi im Sonnenschein der Medien und dann auf einmal durch mein politisches Engagement haben die ein oder andere versucht, mir irgendeinen Blödsinn anzudichten. Dann war damals ja Twitter noch relativ links, einfach von der Bubble her, und dann warst du da halt schon mal sehr, sehr häufig trending, Nummer eins in Twitter mit nicht positiven Themen. Genau, und dann so eine, ja, andere unglückliche Dinge. Also es war mehr so, dass das dann auf einmal viele in sehr kurzer Zeit kam. Ich glaube, das war meine...
Aber es gab nicht den einen Vorfall, dass, Mensch, das war jetzt ein Statement, wo das am häufigsten ausgeschlagen ist, so?
Nee, das sind ja oftmals gar keine Statements, sondern was die Leute versuchen, ist, dir irgendwas anzudichten, was du gar nicht gesagt hast oder so. So funktionieren ja auch oftmals Shitstorms, dass man halt bewusst sagt, dass man den Halbsatz weglässt, obwohl er total entscheidend ist, in welchem Kontext. Oder dass sogar komplett bei mir ganz viel frei erfunden wurde, einfach komplett. Ja, und das interessiert dann auch gar keinen mehr. Selbst in der großen Zeitung stand das, mit denen ich mich dann noch sehr stark angelegt habe. Aber ich gesagt habe, das habe ich nie gesagt. Und hatte auch glücklicherweise dann noch einen Tonmitschnitt, wo ganz klar war, dass ich das nie gesagt habe. Wir haben uns dann to agree, to not agree. Aber ja, also das ist eigentlich das Problem, dass ja dann einfach was erfunden wird, was sich gerade gut klickt, sagen wir mal. Du würdest jetzt hier mit OMR in finanziellen Problemen sein, was ja nicht der Fall ist. Das wird irgendwie gemunkelt und dann lege ich noch einen drauf. Ja, der hat mir auch gesagt, dass er bald pleite ist und ich habe gehört, er hat sein Auto schon verkauft. Und so, weißt du, so ist das ja. Dann machst du halt die Story, ne? Und das geht dann einfach hoch.
Und was macht man dann? Also wie gehst du dann vor?
Ich heutzutage, bin ich, glaube ich, einfach tiefenentspannt und würde, oder macht, habe jetzt auch länger keinen mehr gehabt, einfach ein Statement dazu abgeben, wenn ich sehe, das groß wird. Also wir gucken, bleibt das in dieser Bubble? Twitter oder was auch immer, dann lassen wir die da alle irgendwie machen, was sie wollen, posten. Geht das in Medien rein, also in Fokus, Spiegel, Stern, whatever, dann rufen wir die Redaktion an, plus machen parallel ein Statement und sagen, das entspricht nicht der Wahrheit. Folgendes ist passiert. Frank Thelen ist nicht pleite, weil, keine Ahnung, oder?
Okay, aber das heißt einfach irgendwie abwarten, wie groß es wird, erstmal lange ignorieren und wenn es dann in die richtigen Hauptmedien geht, dann sozusagen so die Grenze überschritten und dann mit Statement dagegen kommen. So,
so machen wir das heute, ja. Aber gibt es sicherlich PR-Agenturen, die das viel, viel besser machen, und würde ich jetzt hauptsächlich das Augenmerk darauf haben, meine Marke zu schützen, aufzubauen, dann wäre ich da wahrscheinlich mit einem großen Team drauf, ist aber nicht mein Hauptfokus.
Aha. Was sind in all den Jahren, also wir haben jetzt von vielen auch Erfolgen, wenn man das anguckt, ja. dein potenzielles Vermögen auch schon mal, das ist ja nun schon sehr beeindruckend. Was war denn so in den letzten, wenn du zurückguckst, jetzt 20 Jahre Frank Thelen als Investor, als Unternehmer, so die zwei, drei gröbsten Falschentscheidungen. Mensch, dass ich das so machen konnte. Also finanzielle Art, aber auch vielleicht kommunikative Art, vielleicht auch irgendwie generell so, wo das, da habe ich irgendwie...
Gut, ich glaube, ganz früher, als ich als privat unterzeichnet habe für Geld, was ich nicht hatte und damit halt sehr stark mit der privaten Insolvenz bedroht war, die ich ja dann in letzter Sekunde noch abwehren konnte. Also in die private Insolvenz laufen ist unschön.
Das war da in deinen 20ern, ne?
Genau, das war sehr früh. Da habe ich einfach für zu viel Geld gebürgt und gesagt, hey, das geht ja alles nach oben, das ist mega geil, 1 Million Privatbürgen, gar kein Thema. Ich hatte die halt nicht. Und dann ging's gegen die Wand. Dann sicherlich so Themen wie von Flörke, dass man da nicht früher und konsequenter einfach...
Auch eine Hülle-Löwen-Investment, genau.
Genau, was dann sehr, das ist ja unfassbar ausgeufert, ja. Dass man da nicht vorher sich einfach ruhig an den Tisch setzt und sagt, pass auf, hier, gib mir bitte 1 Euro, hier sind deine Anteile, wir passen nicht zusammen. Ist auch gar nicht schlimm für beide Seiten, passt einfach nicht, tschüss. Sondern da habe ich einfach zu sehr dann auch gedacht, okay, da waren ja auch noch andere Investoren mit dabei, da muss man sich drum kümmern, sondern hätte ich einfach sagen müssen, pass auf, diese Party ist nicht meine, have a nice day. Das war sicherlich ein Fehler, ja.
Okay, also die beiden Sachen vor allem. Okay.
Ja.
Ich also vielen Dank für die Ehrlichkeit, für die Offenheit, wie immer, und auch für eine gewisse Transparenz. Also du hältst ja auch noch ein paar Sachen zurück, aber natürlich hast du uns auch viel schon jetzt irgendwie mitgegeben. Ja. Aber ich bin mal, also die Spekulation, die würde ich gerne wissen, wo deine VC-Anteile, wo die so stehen, 100 Millionen hast du gesagt, das ist eine depressive Schätzung, hast du dazu gesagt. Okay, das merke ich mir mal. mal gucken. Also vielen, vielen Dank jedenfalls und ja auch für dein Engagement. Also ich meine, es machen nicht viele, auch muss glaube ich nicht mit allen politischen Statements irgendwie übereinstimmen und auch nicht mit allen Investments, aber dass jemand Bock hat, sich zu engagieren, auch für Deutschland, für die Gesellschaft hier, das finde ich persönlich super. Insofern vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass wir beide sein durften und auf bald.
Ciao, alles ciao. Klar. Ciao, ciao.
Neuer Partner bei uns, und zwar Lexware. Eine Firma, eine Marke, die ich schon lange kenne und die dafür bekannt ist, dass sie in vermeintlich recht langweiligen Nischen wirklich die Top-Angebote macht. Zum Beispiel Software oder Weiterbildung rund um Fragen der Warenwirtschaft, rund um Buchhaltung, rund um private Finanzen, rund um Steuererklärung, Software und Informationen für Vereine. Dinge, die man einfach braucht, um unternehmerisch voranzukommen, insbesondere im Bereich kleinere und mittlere Firmen. Dafür steht Lexware und bietet halt sowohl Software als auch Weiterbildungsangebote. Hat mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast, der heißt Flopcast, und es geht um Erfolgsgeschichten, aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern. Es gibt einen TikTok-Kanal @selbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. Lexware, ein Wort, lexware.de.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.